Radio 3FM, 90.6.
Jetzt bei uns zu Gast ist Jean-Sébastien Catalan von der Kulturstätte MIKL. Jean kommt ursprünglich aus Barcelona, hat aber 40 Jahre in Frankreich gelebt. Er ist Friedensaktivist und hat bereits mehrfach als Friedensarbeiter die Ukraine besucht. Jetzt spricht er mit uns über seine konkreten Vorstellungen für einen Weg in den Frieden in der Ukraine. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, du warst ja als Friedensarbeiter viel unterwegs in der Ukraine. Wie hast du dich denn gefühlt, als du in der Ukraine warst und wie war die Stimmung dort?
Ja, einen schönen guten Morgen, Tanja. Hallo, Silas.
Guten Morgen.
Hallo, Weltbürger aus Ulm. Die Stimmung in der Ukraine, das ist sehr erstaunlich, was man da treffen kann. Also es ist sehr, sehr viel Angst. Die Menschen fühlen sich wie betäubt, aber wir haben in dieser Art des Seelenlebens ganz merkwürdige Verhalten. Ich war letzte Woche in Odessa. Es war sonnig und da sieht man dann viele Menschen auf der Straße, die sich da verhalten, als ob nichts wäre. Also das sind Riesenautos, also SUVs, Porsche Cayenne ist Mindestmaß. Und da sind die Minirocks sofort da, die hohe Absätze und so weiter. Aber vor allem dann ein Betäubtsein, Furcht, Hoffnungslosigkeit, aber am stärksten vielleicht die Orientierungslosigkeit. Also die Menschen wissen überhaupt gar nicht, wie das Leben weitergehen kann.
Über den ganzen gesamten Konflikt sagte ja der russische Generalstabschef einmal, dass es eine russische bzw. pro-russische Operation wäre mit dem Hauptziel die Destabilisierung von Regionen der Ukraine. Sind es wirklich die Ziele von Russland oder meinst du, die verfolgen noch irgendwas anderes?
Also das sind auf jeden Fall Ziele von Russland, diese Destabilisierung. Sie wollen die Ukraine wieder in ihrem post-sowjetischen Schoß bekommen. Das stimmt auf jeden Fall für mein Wahrnehmen. Aber vorher möchte ich was einschieben. Wir haben weltweit, was die Medien anbelangt, was die Politiker anbelangt, dann eine Teilvision der Problematik. Entweder sind die Menschen pro-amerikanisch sozusagen oder pro-westlich oder pro-russisch. Weil als Mensch hat man eine große Schwierigkeit, dann nach rechts zu schauen und Böses zu entdecken und dann nach links zu schauen und auch Böses zu entdecken. Aber hier stimmt das vollkommen. Das heißt, wir haben jetzt mit dem, was Russland in der Ukraine macht, was ziemlich Böses, aber das ist das verhält sich, was Putin macht, verhält sich wie ein Chorknabe von Ulmer Münster gegenüber wirklich den schlimmsten Folterer der Menschheit, gegenüber eben dem Amerikanismus. Also das Schlimmste, ich würde sagen, das Feindlichste gegen die Menschlichkeit momentan ist nicht Russland, sondern ist in Amerika zu sehen. Heute sprechen wir über Russland, deswegen werden wir auch das Böse in Russland dann betrachten müssen. Aber das ist bei weitem nicht das Böseste. Also wir brauchen nur jetzt die neuen Wirtschaftsabkommen zu betrachten, wie TTIP, was die Amerikaner sehr stark vorantreiben und leider unser lieber Herrn Sigmar Gabriel auch begrüßt. Das sind Entmenschlichungsversuche. Also da ist gar nichts von Menschenwürde dabei. Ich wollte nur diese Verhältnisse dann klarstellen. Weil dann können wir verstehen, wenn ich sage, dass Putin wirklich böse Absichten hat. Ich meine nicht, dass im Westen wir gute Absichten haben. Also das Gute ist überall in der ganzen Welt verteilt, auf jeden Fall, und dominiert über das Böse. Aber das Böse hat einen besonderen Trieb, eine besondere Triebkraft, und deswegen an den Schaltstellen, an den Hebel der Macht, kommt das Böse zuerst, weil ist diese Heldenbogen-Mentalität dabei. Und die guten Menschen, mein Gott, die bleiben einfach diskreter und bescheidener. Also diese Ziele von Russland, Destabilisierung, sagst du, Ja, auf jeden Fall. Die Ziele aber, die Endziele, sind ein Panslavismus. Also diese eurasische Idee, dass vom Baltikum am Norden bis zu Moldawien, Ukraine, Schwarzen Meer, also vom Westen betrachtet, bis zu den Grenzen Japans, das sollte wieder ein Reich werden. Und dieser Plan hat Putin seit vielen, vielen Jahren. Und diese Annexion der Krim, gestern in der Zeitungen, alle Zeitungen, deutschen Zeitungen, kam ein Artikel ganz groß. Hier in der Süddeutsche Zeitung heißt es, Putin gab früh Befehl zur Krim-Annexion. Er hat immer gelogen, also das kennen wir schon. Er hat gesagt, dieser Befehl kam sehr, sehr spät. Und jetzt plötzlich sagt er in einem Kurzinterview, doch, dieser Befehl war sehr, sehr viel früher da. Was auch nicht stimmt, was er da sagt, wann dieser Befehl kam, das ist auch wiederum eine Lüge. Der Plan, die Krim zu annektieren, steht schon viel, viel früher, seit Jahren. Und überhaupt die ganze Ukraine einzuverleiben, steht schon sehr, sehr lange da. Und dann mit Moldawien und so weiter und Baltikum. Wir haben heute wieder eine Schreckensnachricht. Die fürchte ich schon seit vielen, vielen Monaten. Steht in den Zeitungen heute, wenn Sie in den Kiosk gehen. Es geht um diese Hafenstadt Mariupol. Also da, das ist schon östlich der Krim, da sieht man sehr, sehr deutlich, dass Putin einen Korridor bilden will von Russland bis zur Krim im ukrainischen Land. Und Mariupol ist natürlich eine strategische Stelle. Und die Russen sind jetzt, also wir können nicht von Ostukrainer sprechen, die Russen, die Befehlshaber, sind schon um Mariupol und versuchen dann trotz sogenannten Friedensabkommen diese Stadt zu erobern.
Ja, wie war denn das Leben vor dem November 2013 und was hat sich seitdem für die Menschen geändert?
Vor November 2013 war die Situation für die Ukrainer bedrückend. Sie lebten voll in diesem korrupten System der post-sowjetischen Russland. Und der Maidan hat einfach das zur Tage gefördert. Also er hat das bringt Licht auf diese unmenschliche Situation, die in der Ukraine schon vorher war. Und gestern war ich in Pforzheim und zu einem Vortrag über die Ukraine und da kam die Frage vom Publikum, war diese Maidan, diese Revolution nicht was Falsches, Verkehrtes, Böses, Schlimmes, weil jetzt haben wir einen Krieg, vorher war Frieden. War vorher Frieden? Oder war vorher eine Art Todesruhe? Also die Menschen kamen überhaupt gar nicht zur Freiheit. Und lohnt es sich dann für Freiheit zu kämpfen? Das müssen wir dann betrachten. Müssen wir betrachten, jetzt gibt es Toten, viele. Und vor den Maidan, vor November 2013, schien die Situation friedlich zu sein. Aber das war alles das Gegenteil davon. Und um das zu illustrieren, möchte ich ein Parallel machen, indem ich aus einem Flugblatt der Weißen Rose lese, wo die Situation jetzt in der Ukraine dort beschrieben wird, auch wenn wir natürlich uns dann versetzen sollen in den 40er Jahre des letzten Jahrhunderts in Deutschland. Darf ich das jetzt vorlesen?
Ja, bitte.
Also das ist Flugblatt Nummer 2 von der Weißen Rose. Bis zum Ausbruch des Krieges war der größte Teil des deutschen Volkes geblendet. Die Nationalsozialisten zeigten sich nicht in ihrer wahren Gestalt. Doch jetzt, da man sie erkannt hat, muss es die einzige und höchste Pflicht, ja heiligste Pflicht eines jeden Deutschen sein, diese Bestien zu vertilgen. Das beschreibt genau die Situation vor November. Die Situation war schon da. Viele Menschen, also da schreiben die Geschwister Scholl und Alexander Schmorell, alle diese lieben Freunde, sie schreiben, dass der größte Teil des deutschen Volkes war geblendet. Ich möchte das ein bisschen korrigieren. Also Größter Teil des deutschen Volkes hat das wahrgenommen, wollte aber das nicht wahrhaben. Das ist ein großer Unterschied. Und genau war das die Situation vor November 13 in der Ukraine. Es wurde wahrgenommen, diese Unmenschlichkeit in der Ukraine, wollte man natürlich das nicht wahrhaben. Aber dass diese heiligste Pflicht jetzt eines jeden Ukrainer sein soll, diese Bestien zu vertilgen, das entspricht vollkommen die jetzigen Situation. Darf ich vom Flugblatt Nummer 3 kurz auch?
Auf jeden Fall gerne.
Vielen Dank. Unser heutiger Staat, in Anführungszeichen, aber ist die Diktatur des Bösen. Das wissen wir schon lange, höre ich dich einwenden. Und wir haben es nicht nötig, dass uns dies hier noch einmal vorgehalten wird. Aber frage ich dich, wenn ihr das wisst, warum regt ihr euch nicht? Warum duldet ihr, dass diese Gewalthaber Schritt für Schritt offen und im Verborgenen eine Domäne eures Rechts nach der anderen rauben, bis eines Tages nichts, aber auch gar nichts übrig bleiben wird, als ein mechanisiertes Staatsgetriebe, kommandiert von Verbrechern und Säufern? Ist euer Geist schon so sehr der Vergewaltigung unterlegen, dass ihr vergesst, dass es nicht nur euer Recht, sondern eure sittliche Pflicht ist, dieses System zu beseitigen? Wenn aber ein Mensch nicht mehr die Kraft aufbringt, sein Recht zu fordern, dann muss er mit absoluter Notwendigkeit untergehen. Jetzt würde ich gerne dann einen Übergang machen zu einem Schriftsteller aus Moskau, der jetzt in München lebt und spricht ganz offen über die Lüge in Russland. Und das entspricht auch wiederum einen ganz kleinen Ausschnitt aus dem vierten Flugblatt von der Weißen Rose. Wenn ich darf, dann würde ich gerne das so weitermachen.
Ja, bitte.
Vielen Dank. Jedes Wort, das aus Hitlers Munde kommt, ist Lüge. Wenn er Frieden sagt, meint er den Krieg. Und wenn er in frevelhaftester Weise den Namen des Allmächtigen nennt, meint er die Macht des Bösen, den gefallenen Engeln, den Satan. Sein Mund ist der stinkende Rachen der Hölle und seine Macht ist im Grunde verworfen. Wohl muss man mit rationalen Mitteln den Kampf wider den nationalsozialistischen Terror stattführen. Wer aber heute noch an der realen Existenz der dämonischen Mächte zweifelt, hat den metaphysischen Hintergrund dieses Krieges bei weitem nicht begriffen. Das haben eben unsere Freunde der Weißen Rose laut geschrieben, wenn ich so sagen darf. Und das haben laut geschrien viele Oppositionelle, wie unser gute Boris Nemtsov, der gerade vor wenigen Tagen ermordet wurde, in der Nähe von Kreml. Bei der ARD hat er ein paar Tage vorher ein Interview gegeben und da spricht er über diese Tragik für ihn und viele Oppositionelle, dass wir aus dem Westen überhaupt gar nicht glauben wollen, wie viel Lüge in Russland ist. Und da schreibt eben diese Zeitgenosse und Landesgenosse von Putin in der Zeitung Die Zeit am 1. Oktober letztes Jahres, die wohl größte Schwierigkeit im Umgang mit Russland ist folgende. Russland lügt. Ein bisschen weiter schreibt er. Heute schreibe ich nicht nur, dass mein Geburtsland ein Reich der Lüge geworden ist, Russland selbst ist eine Lüge. Ein bisschen weiter. Wenn sich der Angegriffene nicht von vornherein gegen die Lüge wehrt, wird er sich auch gegen die Gewalt nicht wehren. Er wird verdroschen und der Angreifer hat eigentlich schon in dem Moment gesiegt, als ihn sein Opfer nicht gleich einen Lügner nannte. Man sollte den ganzen Artikel lesen, aber am Schluss vielleicht noch das. In Russland hat die Lüge wieder einmal gesiegt. Und wieder einmal wird allein eine einfache, schwarz-weiße Sprache diesem Drama gerecht. Bei Solzhenitsyn klingt das so. Die Gewalt kann sich nur mit der Lüge verhüllen und die Lüge kann nur durch Gewalt bestehen. Vielleicht zu viel dann zu der Situation bzw. zu der Vorgehensweise der Regierung in Russland mit ihrer Art der Kriegsführung. Sie erreichen viel mehr Siege durch diese Lügentechnik als mit Waffen.
Und was passiert dann da dagegen, um die Lügen aufzudecken? Unternimmt die Politik irgendwas?
Oder das ist sehr, sehr schwierig. Also die Oppositionelle, wie gesagt, also innerhalb Russland sind jetzt nicht mehr da. Also Chodorkowski ist jetzt irgendwo in der ganzen Welt, spricht in Großbritannien, in Amerika, in der Schweiz, hat aber keine Sympathie von der Bevölkerung in Russland, ob zwar er einiges Vernünftiges beibringt. Die ukrainische Regierung ist unter einem gewaltigen Druck. Die Bevölkerung in der Ukraine will den Krieg. Auch die friedensgestimmten Menschen, die ich in der Ukraine kenne, wenn ich sie frage, wie vorgestern im Flughafen von Kiew, drei Freunde kamen mich besuchen bei diesem Zwischenhalt, ich kam aus Odessa. Ich habe gefragt, also was wäre dann eure Vorstellungen für den Frieden? Typisch slawisch, keine Antwort zu einer so direkten Frage. Dann fragte ich weiter, was meint ihr, was besser sei, dass man diese Autonomie, eine Selbstständigkeit gewährt für die Ostukrainer oder dass man weiter kämpft, um die Ostukraine zu behalten. Alle drei sind für Weiterkampf, für einen weiteren Kampf.
Die Politik außerhalb vom Ausland, ist die zurzeit sehr aktiv oder meinst du, es könnte mehr passieren?
Erstaunlicherweise, ich gelte für Politiker als absoluter Anarchist. Also ich bin ziemlich das Gegenteil von konservativ. Aber ich muss feststellen, dass von allen Regierungschefs in der Welt momentan nur eine Figur wirklich herausragt. Und erstaunlicherweise ist das Frau Merkel. Ihr Friedensplan ist wirklich das Vernünftigste, was wir gehört haben seit dem Anfang von dieser Krise. Ihr Friedensplan sieht so aus, Gewährung dieser Autonomie und Wiederaufbau der Ostukraine mit Hilfe von der restlichen Ukraine. Und selbstverständlich, dieser Rest Ukraine hat eine unglaubliche Aufmerksamkeit auf sich jetzt gelenkt und genießt eine hohe Sympathie von der internationalen Gemeinschaft. Das heißt, dass für den Wiederaufbau viel Geld fließen könnte. Und das könnte eben Poroschenko koordinieren. Ich habe vielleicht in naiver Art und Weise ein Memorandum vor einigen Wochen dann verfasst, bevor Merkel mit François Hollande, diesen Friedensversuch machte. Das war nicht gleich wie diese von Merkel, aber ziemlich ähnlich. Und leider, ob zwar ich einige Menschen kenne, die im Parlament in Kiew arbeiten, leider kann ich keinen Zugang mehr verschaffen, weil ich ein Niemand bin und da kann weder ein Klitschko noch ein Poroschenko Interesse haben an ein Gespräch mit mir. Aber die einzige Möglichkeit, die ich sehe für Frieden und für nachhaltigen Frieden und vor allem für endlich einen Stopp von dieser Tötung, von diesen Tötungen und von diesem Sterben, nicht durch Tötung, sondern durch Hunger, Wir haben Hungersnot jetzt, also ich habe viele Beispiele von Menschen, die gestorben sind aus Hunger oder sogar in Odessa erfroren sind und Odessa ist im Süd der Ukraine. Also um das zu stoppen, ist die einzige Möglichkeit die Anerkennung dieser Volksrepubliken, dieser autonomen Volksrepubliken von Luhansk und Donetsk. Und dann mit dem festen Versprechen eine massive Unterstützung bei dem Wiederaufbau aller Infrastrukturen dieser Teil der Ukraine. Und den Rest der internationalen Politik, das war deine Frage auch, Silas, leider sehe ich, dass die anderen Politiker, nehmen wir, Obama zum Beispiel, da sind die Lobbys so stark dahinter, dass alles, was Amerika in der Ukraine tut, intendiert, ist im Interesse dieser Lobbys. Also da ist keine politische Figur, von welcher man ausgehen könnte, dass menschliche, humanistische Gründe da wären. Und das war für mich, muss ich schon gestehen, eine große Freude, als ich hörte, wie Angela Merkel damit umgeht.
Was sind denn deine ganz persönlichen Vorstellungen für einen Weg zum Frieden in der Ukraine?
Eben, das ist das Poroschenko, das sollte Poroschenko sein, dass Poroschenko die Führung übernimmt für diesen Weg zur Gewährung der Autonomie, diese zwei Volksrepubliken, dass er dann mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft dann einen Plan herstellt für diesen Wiederaufbau. Und um das realistisch zu machen, muss er natürlich dann bestimmte Hürden überwinden. Das ist einmal Yatsenyuk, der nationalistisch gestimmt ist, also der ist nicht für Frieden, der ist nicht für Autonomie dieser Republiken, er ist ziemlich amerikanisch orientiert. Dann die zweite Hürde ist das Parlament und die dritte Hürde die Bevölkerung. Die Mehrheit der Bevölkerung und die Mehrheit im Parlament ist für einen weiteren Krieg, zu bloß nicht loslassen diese Ostukraine.
Ja, wie du vorher schon gesagt hast, warst du ja gestern bei einem Vortrag in Pforzheim über die Ukraine eben. Wie war denn der Vortrag?
Also der Vortrag ging anderthalb Stunden, dann haben wir eine Pause gemacht, weil viele ältere Menschen dabei waren. Und es war der Vorschlag, dass wir dann nach einer kurzen Pause dann fortfahren. Und da sind erstaunlich viele Menschen dann geblieben und es ging bis über 22:30 in dem Abend. Und da war schon ein großes Interesse und die Veranstalter hatten dann schon auch im Vorfeld angedeutet, dass die Not in der Ukraine sehr stark ist bei einer derartigen Situation, wo viele Menschen dann natürlich verletzt werden, viele Kinder werden Waisen und so weiter und so weiter. Und einige Menschen haben nicht nur wenig Geld, aber überhaupt gar kein Geld. Und da wurde darauf aufmerksam gemacht, dass wir spenden können. Wir haben bei unserer Organisation hier in Ulm, Michael, eine Koordination von Spenden. So mit Gutachter, zwei aus Kiew, ein aus München. So dass das ganze Geld geht tatsächlich dann zu den Empfängern, die vorgesehen sind, also hundertprozentig. Es bleibt nicht auf der Strecke und da haben wir eine beträchtliche Summe am Ende des Vortrages dann bekommen, was natürlich eine große, große Freude war. Ich habe gestern Abend, die Stimmung zu überbringen, die Stimmung, die dort in der Ukraine herrscht, zu überbringen, dann einen kurzen Gedicht von Maximilian Woloschin vorgelesen. Vielleicht könnten wir das auch hier machen, so dass man sich hineinversetzt in der Situation, wie sie jetzt in der Ukraine
ist. Das wäre natürlich super.
Vielen Dank.
Hast du was dabei?
Das ist von Maximilian Woloschin. Er ist in Kiew geboren, 1877. Ist auf der Krim gestorben in der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. in Koktebel. Und er beschreibt kurz in diesem Gedicht, ich lese nur einen Abschnitt, er beschreibt ein Massaker. Das war in Feodosia 1920. Feodosia ist auch auf der Krim. Warum leerte sich die Stadt am Abend? Wem sperren die Soldaten den Weg ab? Warum wird rasselnd das Tor aufgemacht? Wie viele heute? 50? 100? Wessen Name steht mit Bleistift auf dem Stein? Was kritzelte einen Nagel an die Wand? Wessen Stimme unterbricht roh das Kommando? Weshalb wurden die Schritte plötzlich still? Wer weint da beim Glockenturm des Propheten Elias? Weint in der Morgendämmerung das Gesicht bedeckt? Wen verjagen die Soldaten mit Gewehrkolben? Heul nicht, den Hunden ihren Hunde tot. Aber sie geht nicht weg und weint und weint und antwortet dem Soldaten und schaut ihm dabei ins Gesicht. Denkst du, ich weine über die, die gestorben sind? Ich weine über jene, die noch lange leben müssen. Maximilian Woloschin gehört für mein Empfinden zu den größten Dichter des 20. Jahrhunderts. Und nicht ukrainische oder russische Dichter, sondern Dichtern des 20. Jahrhunderts. Sehr zu empfehlen.
Dann danken wir dir auf jeden Fall für das wunderschöne Gedicht noch, das du vorgelesen hast. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Und das kann man nur weiterempfehlen, dem Genre noch zuzuhören bei seinen weiteren Vorträgen. Du bist ja hier auch in Ulm bei zwei Vorträgen jetzt. Am Donnerstag, den 19. März um 19 Uhr und den 23. April. Beides mal in der Kulturschmiede?
Ja, richtig.
Und das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Wir danken dir auf jeden Fall, dass du hier warst.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Radio 3FM, 102.6.